SRF 2 Kultur.
Künstler und Manager sind zu Brüdern im Geiste geworden. Denn die Kunst und das Kapital sind in den letzten Jahren eine Allianz eingegangen. Eine durchaus unheimliche Allianz. Das sagt Christoph Bartmann. Er leitet das Goethe-Institut in New York, um mit seinen Thesen und Kulturbeobachtungen dies und jenseits des Atlantiks befassen wir uns heute in Reflexe. Am Mikrofon Dagmar Walser. Ich habe Christoph Bartmann vor kurzem zum Interview in Manhattan getroffen. Dort, in einem Loft mitten im beliebten Soho, ist sein Büro. Erste Frage: Versteht er, der von hier aus seinen öffentlichen Kulturauftrag bzw. die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Nordamerika verwaltet und gestaltet, sich als Manager?
Ich bin es natürlich, aber ich bezeichne mich selber nicht gerne als Manager. Also ich befinde mich im Streit mit mir selber oder ich befinde mich im Streit mit der Funktion oder vielleicht auch nur mit der Bezeichnung. Ich sehe wenig Möglichkeiten, diesem Berufsbild oder dieser Bezeichnung zu entkommen. Das heißt im Grunde, jeder, der etwas managt, und wir alle müssen ständig was managen, also nicht nur am Arbeitsplatz, sondern unser Leben als Ganzes oder unsere Familien, jeder ist ein Manager. Was ich jetzt interessant finde in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass hier in Amerika Manager überhaupt nicht diesen großartigen Klang hat, wie in Europa oder speziell ist es im deutschsprachigen Raum, wo alle so wahnsinnig gerne Manager werden möchten oder glauben, es gibt ihrer Arbeit irgendwie noch einen verschärften Wichtigkeit. Also in Amerika ist ja Manager so, der Hausmeister ist der Facility Manager. Also da wird man wieder auf das Normalmaß zurückgestutzt. Und wenn man hier etwas sein will, dann ist man mindestens Vice President. Also mit Manager muss man hier gar nicht kommen.
Auf Christoph Bartmanns Visitenkarte steht Executive Director. Er arbeitet seit Ende der 80er Jahre als Angestellter des Goethe-Instituts, grob gesagt dem deutschen Pendant der hiesigen Pro Helvetia, und ist seit 2 Jahren Direktor der Goethe-Zentrale in New York. Gegenüber von seinem Schreibtisch hängt ein Bild des deutschen Künstlers Tim Ulrich. Darauf ein Mann mit schwarzem Mantel, schwarzer Brille, einer Blindenschleife um den linken Arm, ein Blindenstock in der rechten Hand und ein Schild um den Hals, auf dem steht: Ich kann keine Kunst mehr sehen. Dieses Bild passt zu Christoph Bartmann, der offensichtlich die Kunst mag und gleichzeitig dem Kulturbetrieb kritisch gegenübersteht. Deshalb bleiben wir noch kurz beim Begriff des Managers und Bartmanns Unwohlsein über diese Bezeichnung. Denn was macht ihn in der eigenen Wahrnehmung überhaupt zum Manager?
Ich glaube, was mich zum Manager macht oder was unser einen sozusagen zum Manager macht, ist der hoher Anteil von etwas, was man früher mal Verwaltung oder Bürokratie genannt hätte, was man heute entweder nicht mehr so nennen will oder nicht mehr so nennen darf oder nicht mehr so nennen kann. Jedenfalls der hohe Anteil von Arbeiten und Abläufen und Dingen, die eigentlich gar nicht berufsspezifisch sind. Also wo ich oder ein Arzt oder ein Architekt oder ein Universitätsprofessor oder ganz viele andere Berufe eigentlich wahnsinnig viel Zeit mit verbringen, ohne dass es irgendwie, ich sage, Spezifikum unseres jeweiligen Berufs wäre. Also ich bin Manager, bin ich in dem Maße, in dem ich gehindert bin, meinen Beruf auszuüben.
Dazu beigetragen haben unter anderem die neuen Kommunikationsmedien, die unseren Alltag zunehmend strukturieren und uns damit in Beschlag nehmen. Office, Word, Outlook, PowerPoint und Smartphones haben unser aller Leben verändert, analysiert Christoph Bartmann. In seinem Buch Leben im Büro – Die schöne neue Welt der Angestellten, das letztes Jahr im Hansa Verlag herausgekommen ist, hat er so inspirierend wie beunruhigend beschrieben, wie, was oft unter dem Begriff New Public Management zusammengefasst wird, zu einer neuen Bürokratie geführt hat. Projekte und Prozesse bestimmen den Arbeitsalltag, aus dem einfachen Angestellten ist ein Manager geworden, der sich flexibel, ergebnisoffen und kreativ ständig neu erfinden muss. Die ganze Welt ist Büro, sagt Christoph Bartmann, und die tatsächliche Arbeit wird zunehmend in die Freizeit delegiert. Diese Entwicklung habe auch die Kulturszene erfasst. Denn wie die ganze Welt zu einem Büro geworden ist, ist auch die ganze Welt im Zuge dieser Entwicklung zum Kunstraum geworden. Was einst gesellschaftliche Gegensätze waren, Management und Kunst überlappen sich heute, sind Brüder im Geiste geworden, eine Allianz eingegangen. Wie kam es dazu? Christoph Bartmann.
Ich nehme zunächst mal an, dass unser aller Alltag und Lebenswandel einander immer ähnlicher wird in Zeichen von Smartphone und Formaten, die einfach der Computer automatisch mitliefert. Das heißt, wir sind alle im Outlook-Modus und machen PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen und so weiter. Also wir verbringen wahnsinnig viel Zeit, ganz egal in welchem Beruf, sozusagen mit demselben Industriestandard. Und dieser Industriestandard, vor allem Microsofts Outlook oder Office, formatiert unser Leben durch. Deswegen ist ein Künstler sowieso genauso wie ein Industriemanager oder CEO oder sowas zu 80% mit Bürokratie beschäftigt. Also auch der Künstler entkommt dem natürlich nicht. Und das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass nicht jede Kunst, also ich spreche jetzt nicht von Literatur oder ich spreche auch nicht von Film, sondern ich spreche von diesem Phänomen, was man so als Contemporary Art bezeichnet. Das ist vornehmlich Visual Art, aber es ist auch performative, also ein bestimmter Teil der Bühnenkunst, also auch nicht das klassische Stadttheater, wo dann irgendwelche Stücke gespielt werden, sondern das ist alles, was wir unter dem Begriff Performance zusammenfassen. Also in diesem Feld von zeitgenössischer Kunst unter Einschluss der Performance gibt es eine interessante neue Allianz sozusagen zwischen Künstlern und Managern. Also zum Beispiel Industriemagnaten als Sammler oder dann als Initiatoren von Biennalen oder Betreiber von Museen. Und zwar gerade auch in Ländern, in denen die Demokratie nicht besonders hoch im Kurs steht. Also sprich Golfregionen oder Ukraine. Ich glaube, Pinchuk in Kiew ist einer der besten Beispiele für diese Tendenz. Also wie sich Unternehmer oder Millionäre oder vielleicht auch Milliardäre durch Kunst definieren, durch Nähe zu Künstlern, irgendwie sich selbst auch nochmal kulturelle Glaubwürdigkeit verleihen, vielleicht auch als Philanthropen auftreten. Also es gibt da so einen ganz interessanten Trend von Big Money, also Finanzindustrie, sammeln, Kunst kaufen, Galerien, Biennalen und die Künstler natürlich mittendrin, zum Teil auch kritisch gesinnt, aber letztlich doch irgendwie Komplizen in diesem großen Spiel. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer heutzutage für einen Künstler, Opposition dagegen zu betreiben. Man kann das dann zwar so inhaltlich tun, aber systemisch, also als Teil des Kunstsystems, gibt es diese Opposition gar nicht mehr. Es sei denn, man legt Wert darauf, komplett aus dem Spiel entlassen zu werden.
Das Kapital und die Kunst umarmen sich also. Subkultur oder eine kritische Distanz zu den Machthabenden sind in dieser Vereinigung schwierig geworden. Der amerikanische Traum, reich und berühmt zu werden, hat auch von den Künstlern Besitz genommen. Dabei ist gerade in Manhattan, wo Christoph Bartmann im Büro des Goethe-Instituts New York arbeitet und wir unser Gespräch führen, die Situation vieler Künstler und Künstlerinnen prekär. Noch wirkt zwar das Versprechen der 60er und 70er Jahre, als hier eine der wichtigsten Avantgarde-Bewegungen ihre Anfänge nahm, doch im Gegensatz zu damals ist das Leben in Manhattan für die meisten Kulturschaffenden heute unbezahlbar. Gentrifizierungstendenzen haben die Künstler in die Außenquartiere vertrieben und ein einziger Job reicht vielen heute nicht mehr zum Leben. Kommt dazu, dass dieses Versprechen, einmal erfolgreich und reich zu werden, viele angehende wie etablierte Künstler dazu anhält, sich in prekären Jobs ihr Leben zu verdienen. Denn wenn das wichtige Casting kommt, Proben anstehen oder gar eine Show, muss der Geldjob von einem Tag auf den anderen kündbar sein. Und diese Regelung gilt natürlich beidseitig. Ein Satz in einem amerikanischen Theatermagazin bleibt in meiner Erinnerung haften. In Manhattan will immer noch jeder ein Künstler sein. Nur die Künstler sehnen sich immer mehr nach einem normalen Leben. Christoph Bartmann weiß von diesem Lebensgefühl und fragt sich selber, was im Zuge dieser Entwicklung eigentlich mit der Kunst passiert.
Das ist eine wichtige Frage. Also ich glaube, die Künstler, das möchte man beinahe sagen, die richtigen Künstler, haben selber an dieser gewaltigen Kunstblase das wenigste Vergnügen. Also die sehnen sich weg von dieser Kunstmarkt-, Finanzindustrie-Blase. Und man muss ja für das Kunstsystem manchmal ähnliche Dinge befürchten wie für Wall Street im Jahre 2008, dass das Ganze nämlich einfach explodiert oder implodiert und dann wird halt Wert vernichtet. Also so wie Dollar oder Euro Wert beim Kollaps der Märkte vernichtet wurde, so könnte auch künstlerisches Kapital im großen Stil vernichtet werden, wenn einfach keiner mehr an die Kunst glaubt.
Doch auch wenn die Glaubwürdigkeit der Kunst in den letzten Jahrzehnten gelitten haben mag, konstatiert Christoph Bartmann, dass der Traum, in New York als Künstler berühmt zu werden, nach wie vor intakt ist.
wenn junge Menschen hier vom Lande sozusagen nach New York strömen, dann doch in der Hoffnung, den Durchbruch zu schaffen in einer Sparte. Das kann sein Mode, Entertainment oder The Arts. Also das sind die drei. Und entweder schafft man es oder man schafft es nicht. Wenn man es nicht schafft, wendet man sich vielleicht von diesem falschen Götzen oder diesem Idol ab. Wenn man es geschafft hat, wendet man sich davon wahrscheinlich auch ab. Aber alle, die noch auf dem Weg dahin sind, ihre großen Ambitionen zu verwirklichen, träumen doch von einem Riesendurchbruch, der aber nicht nur darin besteht, reich zu sein, denn das ist ja sozusagen immer die eine Seite des amerikanischen Traums, also vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern auch im Künstler zu sein. Und jetzt bietet sich neuerdings halt die ungeheure Chance, so in der Nachfolge von Jeff Koons und solchen Figuren, reich, berühmt und dann auch noch kreativ zu sein. Und dieser Traum von diesem großen Triumph meiner kreativen Persönlichkeit, den träumen immer noch wahnsinnig viele Leute.
Die Realität allerdings sieht anders aus. So soll von 100 Künstlern, die hier in einem der vielen Theatern auf der Bühne stehen, gerade mal einer von seiner Kunst leben können.
Ich lese auch immer, es gibt in New York 20.000 arbeitslose Schauspieler oder arbeitslose Musiker und man kann hier in New York in der Subway bessere Musik hören als bei uns zu Lande auf der Bühne. Und das sind also nicht home, die sind vielleicht auch noch homeless people, also Obdachlose, aber zugleich sind es irgendwie studierte und ausgebildete und begabte Künstler. Also ich glaube, Musiker und Schauspieler haben es wahnsinnig schwer. Davon gibt es definitiv viel zu viele. Bildende Künstler gibt es wahrscheinlich auch jede Menge, aber die machen dann andere Sachen. Die werden dann Kuratoren oder arbeiten in der Galerie oder sowas. Aber die Schauspieler, die nehmen dann halt buchstäblich jeden Job an. Und auch wenn man so Erfolgsgeschichten liest von Leuten, die es jetzt am Broadway groß geschafft haben, vielleicht auch schon irgendwie im höheren Lebensalter, dann ist fast immer in deren Lebenserzählung so etwas drin von hat sich jahrelang durchgeschlagen als Taxifahrer und Synchronsprecher oder hat so billige Werbefilmchen gedreht oder so. Also Schauspieler werden hier auf eine Weise zur Demut erzogen, das ist unglaublich. Zugleich gibt es natürlich auch für Schauspieler das ganz große Versprechen von Erfolg, Reichtum und Ruhm. Und gerade in Amerika, Filmschauspieler können es derart schaffen, dass selbst bildende Künstler nicht mehr mitkommen.
Das Versprechen ist groß und funktioniert. Auch wenn zwischen Kellnern und anderen Jobs und dem Wunsch, kreativ zu sein, die meisten Künstlerbiografien in, zumindest aus europäischer Perspektive, prekären Bahnen verlaufen. Denn schaffen tun es nur ein paar wenige. Der Rest bleibt irgendwo auf der Strecke. Kommt dazu, dass das amerikanische System keine staatliche Kulturförderung vorsieht. Subventionen oder Projektgelder, wie sie die Künstler in der Schweiz beantragen können, gibt es in den USA nicht. Christoph Bartmann.
Das ist sicher noch unendlich viel schwerer in den USA als Künstler Erfolg zu haben als bei uns in Europa. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die USA haben etwas nicht, was wir in Europa haben, nämlich das ganze System der staatlichen oder halbstaatlichen Kulturförderung. Auf der anderen Seite hat Amerika etwas, was wir in Europa nicht haben, nämlich das ganze Riesenfeld der Philanthropie, also der freiwilligen finanziellen Unterstützung durch sehr reiche Leute. Natürlich fließt dieses ganze Geld von Bill Gates und Warren Buffett und den 1000 Superreichen nicht automatisch in die Künste, sondern das kann in viele andere Zwecke fließen. Aber jede Kulturinstitution in New York hat Trustees, also so eine Art Aufsichtsrat aus Superreichen und die vielleicht schon in der fünften Generation das Whitney Museum oder das MoMA oder Guggenheim mit enormen Finanzsummen ausstatten. Also es ist nicht so, dass die hier alle bettelarm wären. Die sind zum Teil sogar sehr reich und verfügen über Vermögen, was so staatlich finanzierte Kultureinrichtungen bei uns gar nicht erwerben können. Also man muss das alles so zueinander in Relation setzen.
Die politischen und kulturellen Unterschiede zwischen Europa und Nordamerika führen auch dazu, dass der Kunst bzw. den Künstlern unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft zugewiesen werden. Künstler wurden in der USA weit weniger geschätzt als etwa in Frankreich, Deutschland oder auch der Schweiz, sagt Christoph Bartmann. Abgesehen natürlich von denen, die berühmt geworden sind. Und eine Ausnahmestellung hat bestimmt auch Manhattan, wo allerdings die Künstler fast schon wieder unter sich sind. Denn hier ist ja jeder irgendwie ein Künstler.
Ich meine, hier in New York spielt Kunst eine wahnsinnig große Rolle, aber das ist jetzt auch New York und nicht der Rest des Landes. Und es gibt nicht diese Dichte von Kultureinrichtungen und Fördereinrichtungen und Stipendien und sowas so flächendeckend wie bei uns, sondern sehr viele Amerikaner können wahrscheinlich mit bildender Kunst jenseits von Norman Rockwell, das war der Lieblingsmaler von Ronald Reagan, der diese ländlichen Genreszenen und Familienszenen gemalt hat, sowieso nichts anfangen. Also es gibt hier ja, wie wir jetzt gerade auch wieder bei dieser Diskussion um den sogenannten Government Shutdown, also diese Regierungskrise vor wenigen Wochen gemerkt haben, eine gewaltige Abneigung so des Durchschnittsamerikaners gegen den Staat. Also dass der Staat überhaupt Steuern erhebt und Geld einnimmt und verteilt und hat. Die Förderung von Kunst erscheint dem normalen Amerikaner als was wirklich Frivoles. Also das gehört sich sowieso nicht und schon noch viel weniger gehört sich, dass der Staat das Geld verteilt.
Hinter den verschiedenen Vorstellungen von Kultur in Europa und den USA stehen also auch unterschiedliche Erwartungen, welche Rolle die Kunst, die Künstler in der Gesellschaft einnehmen sollen.
Ich denke, die europäischen, das ist vielleicht zu pauschal gesprochen, aber so Deutschland, vielleicht auch Schweiz, die Künstler bei uns sind mehr oder weniger so einer linken Gesellschaftskritik verpflichtet. Und die gibt es in Amerika so nicht. Es ist eine Außenseiterposition. Also es gibt hier so ein paar, die auch irgendwie sich so für Marx interessieren oder für Fragen der Gesellschaftstheorie oder progressiver Politik. Aber die Amerikaner haben da irgendwie eine andere DNA. Das ist gesellschaftlich, seitdem es dieses Land überhaupt gibt, grundsätzlich anders als bei uns. Und ich glaube, europäische Künstler erwarten auch vom Staat immer deutlich mehr, als Künstler hier vom Staat erwarten. Und auch die Gesellschaftskritik in Europa, also die, was die von Künstlern betrieben wird, spiegelt auch immer so diese hohen Erwartungen an den Staat oder an die Gesellschaft und bittet im Grunde so um, ja, mindestens um Reformen oder früher auch schon mal fordert Revolution. Und das ist hierzulande eigentlich überhaupt nirgendwo zu entdecken, dass von der Kunst so ein revolutionärer Impuls ausgeht oder dass Künstler irgendwie massiv ihre Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Verhältnissen artikulieren. Es ist schon auch da in New York. Also es gibt ja in New York auch dieses doch große Problem mit dem sogenannten 1%, also das, was bei dem Occupy Wall Street vor 2 Jahren so eine große Rolle gespielt hat. Also damit, dass hier die Superreichen, so ähnlich wie in London, die Stadt eigentlich übernehmen und alle anderen an den Rand drängen. Das interessiert hier auch Künstler. Also es gibt hier auch so Phänomene wie so die Künstlersuppenküche, also Künstler kochen nicht Suppe für Künstler, sondern für die Benachteiligten oder Unterprivilegierten. Also diese Art so von künstlerischer Gesellschaftskritik, das findet man hier auch. Aber die Erwartungen in den Staat, der das alles anders und besser machen könnte, sind hier deutlich geringer ausgeprägt.
Positives Denken. Wenn ich gut genug bin und mich anstrenge, werde ich mich mit meinem Talent oder etwas Glück schon durchsetzen. Dranbleiben und sich immer wieder neu erfinden. Diese Haltung ist Teil des amerikanischen Traums. Doch der Spagat wird immer unrealer, je offensichtlicher der Ort der Opposition, der Kritik oder der Nische wegfällt. Christoph Bartmann.
Also ich glaube, die sensibleren Künstler sind irgendwie beunruhigt oder sensibilisiert oder jedenfalls merken sie natürlich, dass man heute nicht mehr Künstlertum irgendwie als so eine Art Gegensatz zum Mainstream der Gesellschaft oder als Gegensatz zum großen Kapital oder früher hätte man gesagt zum Establishment oder sowas formulieren kann. Also die Künstler sind das Establishment. Das ist vielleicht der Punkt. Die sind genauso sehr Teil des Establishments. Nicht jeder Künstler gleich. Es gibt erfolgreiche und weniger erfolgreiche Künstler. Aber die Sozialfigur Künstler, sozusagen der Phänotyp Künstler, ist Teil des gesellschaftlichen Establishments. Und das finde ich für einen Künstler wahnsinnig frustrierend. Also entweder sagt man, okay, endlich haben wir erreicht, wofür wir irgendwie unsere Vorfahren 200 Jahre Tuberkulose krank in irgendwelchen Mansarden gesessen haben, so das Mythos vom armen Künstler gepflegt oder an sich selbst erlebt. Entweder betrachtet man das als Durchbruch oder man sagt, daran ist irgendwas falsch. Die Rolle des Künstlers ist dann doch, die Sand im Getriebe zu sein. Das ist natürlich auch eine romantische Vorstellung, dass Künstler Sand im Getriebe sein sollen. Aber zugleich beharren ja auch Künstler auch hier oder in Europa sehr darauf, dass sie Aussagen machen können über die Gesellschaft oder kritische Positionen formulieren. Oft fragt man sich, woher Künstler dieses Wissen nehmen wollen oder glauben, woher es ihnen zukommt. Aber es gibt ja diese Haltung, dass wenn man Avantgarde ist, ist man auch Avantgarde der Kritik. Und dies gibt man auch ungern aus der Hand. Also alles kann man aber nicht haben, ne? Also man kann es nicht sozusagen den Wohlstand und den Platz an der Sonne erlangen und gleichzeitig noch sozusagen mit seinem Künstlertum eine Ausnahme darstellen wollen.
Was einst ein Gegensatz war, ist im Versprechen, dass Erfolg, Reichtum und Kreativität zusammengehen könnten, zusammengefallen. Und auch wenn nur ein klitzekleiner Prozentsatz eine reale Chance hat, diese zumindest in Ansätzen zu erreichen, hat sich das System für alle verändert. Im Zuge des globalen Kapitalismus hat sich auch die Kunst, und da vor allem zeitgenössische Formen wie die Performing Arts, in eine Richtung entwickelt, in der zusehends mit dem Immateriellen gehandelt wird. Da werden keine Bilder mehr gemalt, sondern flüchtige Aktionen vorgeführt, und die Tendenz, aus den konventionellen Kunsträumen auszubrechen, hat dazu geführt, dass viele Kunstperformances oft nur noch einem Insiderpublikum zugänglich sind.
Es gibt so Versuche, auch aus dem Kunstsystem zu entkommen, indem man aus dem Kunstraum rausgeht. Die Gefahr, so wie ich in meinem Buch behaupte, dass die ganze Welt jetzt Büro ist, habe ich auch den Verdacht, dass die ganze Welt jetzt Kunstraum ist. Also man kann überhaupt keine unschuldige Geste als Künstler mehr machen, die bedeutungsfrei wäre oder nicht als Beitrag zum Kunstsystem verstanden werden könnte. Das ist ja heutzutage auch deshalb so einfach, weil kein Künstler mehr Werke abliefert, sondern gerade der Performance-Künstler oder der Konzeptkünstler ja auch sozusagen den Verzicht auf Werkhaftigkeit genauso ausstellen kann oder in einen Galeriekontext hineinbringen kann, der unterm Strich, würde ich sagen, heutige Künstler entkommen nur mit großer Mühe dem von ihnen selbst gesäten Fluch der immateriellen Kunst. Das ist ein Riesenproblem.
Christoph Bartmanns Analyse trifft nicht auf alle Kunstgattungen gleichermaßen zu. Er spricht nicht von Literatur, Kino oder Theater, das im konventionellen Rahmen der Bühne bleibt. Seine Analogie zwischen Finanz- und Kunstmarkt betrifft vor allem die Kunstformen, die sich zunehmend der Werkhaftigkeit entziehen, die nicht mehr repräsentativ sein wollen, die flüchtig sind, für die sich der Begriff der Performing Arts eingebürgert hat. Und so sind es ausgerechnet die zeitgenössischen Kunstformen im Zwischenbereich von Konzeptkunst, Tanz und Theater, die von der Entwicklung, in der Kunst und Management eine Allianz eingegangen sind, in den Schwitzkasten genommen werden. Christoph Bartmann spricht dabei von einer neuen Bürokratie, die alle im Griff hat.
Ich sollte vielleicht sagen, ich nenne etwas neue Bürokratie, was man auch als Management oder genauer als New Public Management bezeichnen kann. Das ist sozusagen die aktuelle Verfassung unseres öffentlichen Dienstes. Und in diesen öffentlichen Dienst sind wahnsinnig viele Managementmethoden oder Ideologien, Lehren eingeflossen. Man merkt das zum Beispiel an der Rede vom Projekt. Also im klassischen Büro, so in der Zeit der Ärmelschoner und so weiter, was man ja heutzutage nur noch karikiert, da gab es kein Projekt. Und heute hat jeder, so wie jeder ein Manager ist, hat jeder ein Projekt und jeder hat irgendwie einen Prozess. Also kein Strafverfahren, sondern irgendwas ist in Prozessen organisiert oder muss ich es prozessual vorstellen und fluid. So. Also es hat sich alles so verflüssigt und ist weg von der Idee des Resultats hin mehr zur Idee des Weges, des Prozesses, der Evolution und so weiter. Und das ist ja interessanterweise dann ganz genau das Gleiche, was auch in der Kunst passiert. Also das hatten die beiden Franzosen Woltanski und Capello in dem dann berühmt gewordenen Buch Der neue Geist des Kapitalismus sehr schön und vielleicht als erste gezeigt, wie plötzlich, sagen so Mittelständler wie wir, so ganz normale Leute, anfangen von Kreativität zu sprechen und von eben von Prozessen und sich im Grunde geistig so aufführen, als wären es Freiberufler wären. Also so wie alle Künstler werden wollen, wollen eigentlich alle Freiberufler sein oder zumindest so daherreden wie Freiberufler und vielleicht gleichzeitig trotzdem lieber angestellt bleiben, weil es doch sicherer ist.
Projekte, Prozesse. Der Künstler und der Manager haben sich aneinander orientiert. Wer dabei was gewonnen hat, bleibt dahingestellt. Denn längst hat diese Entwicklung ein Eigenleben entwickelt.
Das ist der Selbstverwirklichungsdiskurs, gewissermaßen, der die Künstler und die Manager irgendwie miteinander verbindet, sodass sie heute vielfach das Gefühl haben, sie könnten sich auf Augenhöhe begegnen und bei irgendeiner Galerieeröffnung ist dann irgendwie ein Unternehmer und der Künstler so im Modus des Schulterklopfens miteinander, weil das sind so zwei Helden der Gegenwart. Beide sind irgendwie selbstständig, beide haben einen Traum, beide sind kreativ und so sind plötzlich so Brüder im Geiste. Mein Punkt ist außerdem noch der, dass in dieser Performance-Kunst der Gegenwart sich dieser Ultrakapitalismus auf ganz besondere Weise niederschlägt oder spiegelt. Also Performance ist ja ein hochinteressanter Begriff, der zunächst mal auf Englisch nur sowas beschreibt wie Darstellung, Leistung, Aufführung, Show, könnte man auch sagen. Und heutzutage spricht man in ganz verschiedenen Bedeutungen von Performance, zum Beispiel die Börse hat eine Performance oder ich mache auf der Bühne eine Performance. Also es gibt so verschiedene Performances und die Schnittmenge oder der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Verwendungen des Wortes ist die Verbindung von Leistung und Darstellung. Also dass die Leistung sozusagen indiziert ist, dass die Leistung sozusagen auf einem Chart buchstäblich, also wie der Börsenkurs, dargestellt werden kann. Was natürlich für die Theaterperformance so eigentlich nicht gilt. Die Theaterperformance ist natürlich keine messbare Größe, so wie ein Börsenkurs. Aber trotzdem werden diese beiden Dinge, also das, was im Theater geschieht und das, was sagen wir an der Börse passiert oder was im Alltag von Unternehmen eine Rolle spielt, werden plötzlich irgendwie so assoziativ zueinander in Verbindung gebracht.
Performance all überall, in der Wirtschaft und in der Kunst. Und was erstmal einfach wie eine Überlappung in der Begrifflichkeit daherkommt, dahinter ortet Christoph Bartmann eine gesellschaftliche Entwicklung.
Meine Analogie, vielleicht gewagt, aber mal versucht, ist die, dass das, was wir an der Börse erleben, nämlich sozusagen das postmaterielle Wirtschaften, also wir arbeiten an der Börse mit mehr oder weniger Erfolg, mit Leerverkäufen, mit Junk-Bonds, also mit irgendwelchen Dingen, die wertlos sind, aber dennoch Wert haben. So, also mit so interessanten neuen Derivaten, Finanzprodukten und Dingen, von denen wir uns früher nichts haben träumen lassen. Genauso arbeiten wir auf dem Theater mit Dingen, die kein Stück mehr sind, die kein Skript mehr haben, die nicht mehr geschrieben werden, die auch nicht wirklich von Schauspielern aufgesagt werden. Was in der Performance plötzlich sozusagen künstlerisch kapitalisiert wird, ist die Zeit. Und genau das Gleiche passiert nach meinem Dafürhalten an der Börse oder in der Finanzindustrie. Der Wert oder die Idee des Werts oder die Funktionsweise des Wertes hat sozusagen auch auf die postmaterielle, rein ideelle Ebene ausgegriffen oder übergegriffen, sodass wir jetzt, wenn wir im Theater oder auf der Bühne eine Performance sehen, sehen wir der Zeit beim Vergehen zu. Und genauso sehen wir an der Börse dem Geld bei seiner irgendwie immateriellen Arbeit zu. Und das ist so für mich die eigentlich Klammer zwischen der Welt des großen Finanzkapitals und den Prozessen, die wir im Moment so in der Gegenwartskunst erleben.
Ob dabei der Gegenwartskunst ein ähnlicher Kollaps bevorstehen könnte wie der Finanzwelt vor einigen Jahren, weiß natürlich auch Christoph Bartmann nicht. Seine Beschreibungen von künstlerischen Strategien und wirtschaftlichen Entwicklungen sind so faszinierend wie beunruhigend. Mit ihnen haben wir uns heute in Reflexe befasst. Am Mikrofon war Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.